ARD. Die Scammer haben mich glauben lassen, dass ich mit dir rede und mit dir in einer Beziehung bin.
Bitte blockier mich nicht, sondern sag mir die Wahrheit.
Ich liebe dich, Clemo.
Du kriegst extrem emotionale Nachrichten und du sitzt hier und isst dein Käsebrot und hast null Emotionen bei dem, was du gerade liest. Also man selbst blendet das ja aus, weil man sonst kann man nicht weiterleben.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Ich habe auf Mallorca jemanden kennengelernt, die mich so angeguckt hat. Und dann sage ich, ist irgendwas ist so auffällig gestartet.
Kennen
und
wir
sagt,
uns, ja.
Sagt, wir schreiben seit 3 Wochen bei Bumble. Und dann sage ich, das glaube ich nicht, ich habe gar keinen Bumble.
Wisst ihr eigentlich, wie viele Bilder es von euch im Netz gibt und was genau damit passiert? Stellt euch mal vor, ihr postet Fotos auf eurem Social-Media-Account. Ist ja nicht so unwahrscheinlich. Plötzlich tauchen diese Fotos weltweit auf Fake-Dating-Profilen auf, weil sie geklaut wurden. Mit eurem Gesicht machen Liebesbetrüger fett Kohle und ihr habt darüber gar keine Kontrolle. Genau das ist Clemens passiert.
Es war wirklich so eine Achterbahn an Gefühlen von Angst über, ich habe keine Chance, irgendwas zu machen. Ich kann dir nicht mehr sagen, ob es Tage oder Wochen waren, aber es war ganz schnell klar, ich habe keine Macht.
Keine Handhabe.
Ja, also ich bin dem quasi ausgeliefert.
Seine Daten sind im Netz und die sind auch schon in die falschen Hände geraten und werden schon missbraucht und es reichen ja einfach eine Handvoll Fotos.
Wir posten täglich Stories, sind auf den Internetseiten unserer Arbeitgeber zu finden, geben unser Leben preis, gewollt oder auch nicht. Was, wenn unsere Fotos für Scams herhalten? Wer ist dann eigentlich in der Verantwortung? Ich bin Ida Bosse-Pleus, Reporterin beim Y-Kollektiv. Zusammen mit Celine Schäfer habe ich diese Geschichte recherchiert.
Rechts.
Links.
Entschuldigung. Boah, wie du alleine dein Handy beim Navigieren hältst, ne? Da verfahre ich mich schon automatisch.
Ich hoffe, ihr seid bereit für eine absolut crazy Story über Online-Dating, fette Betrugsmaschen und ja, auch über Datenschutz. Erstes Mal so richtiges T-Shirt-Wetter in Celines und meinem Heimatort im Kölner Speckgürtel. 30.000 Einwohner. Wir sitzen in unserem Stammcafé direkt neben dem Spielplatz. Hier saßen wir schon zusammen, als wir 14 waren.
Willst du noch was richtig Lustiges wissen? Die Lokomotive steht ja auch schon immer, ne?
Ja.
Auf dem Dach von dieser Lokomotive hatte ich meinen allerersten Kuss.
Nein.
In 10 Jahren wird hier so eine Plakette von uns aufgehängt.
Wir waren hier.
Das ist der Bosse-Pleus-Stadion. Celine Schäfer-Weg.
Vor 4 Monaten habe ich Celine genau hier zum ersten Mal von Clemens Geschichte erzählt. Ich habe ihn vor Jahren nämlich mal selbst kurz gedatet. Aus uns ist nichts geworden, aber wir haben über Instagram Kontakt gehalten. Darüber habe ich dann auch mitbekommen, dass es mehrere Dating-Profile von ihm gibt. Die sind aber fake. Was da genau passiert, erzählt uns Clemens am besten selbst. Er wohnt in einem Neubaugebiet. Hier sieht alles gleich aus. Moderne Mehrfamilienhäuser, akkurat gestutzte Rollrasen, Kinderfahrräder vor den Türen.
Vielleicht habe ich nicht fest genug gedrückt.
Meinst du?
Ja.
Hallo, wir sind.
Hi. Hallo.
Welche Farbe?
4. Ich laufe das nicht. Hi.
Hi.
Na, ist euer Aufzug kaputt?
Ja.
Weiß nicht.
Clemens wohnt alleine. Er ist 38 und Berufssoldat. Oh. Als er uns die Tür öffnet, sieht er irgendwie unausgeschlafen aus. Aber wie aus dem Katalog. Groß, Bart, top gestylt.
Okay.
Eigentlich genauso wie auf seinen Fotos, als ich ihn vor 10 Jahren bei Tinder gematcht habe.
Ich meine, wenn mir jetzt jemand schreiben würde, bin gerade im Einsatz, im Ausland, ich bin erst in 3 Monaten wieder in Deutschland, dann würde doch jeder hier im Raum sagen, halt stopp.
Red Flag.
Red Flag. Und wir so, voll normal.
Ja. Ja, ganz kurz, Leute. Also genau das hat mir Clemens nämlich damals auch geschrieben. Also der echte Clemens, der jetzt gerade vor uns sitzt. Jetzt geht's hier aber ja nicht um unsere Dating-Story, sondern um Betrug.
Klar, wenn man die Story jetzt mal einfach ohne den Kontext sieht, sagt man, hätte dir auch passieren können. Aber ich glaube, wenn ich die Sachen erzählt hätte, die da nach kürzester Zeit passiert sind, hättest du vielleicht auch eher erstmal Abstand genommen und gefragt, will ich jetzt einer fremden Person irgendwie 27.000 Euro überweisen oder 3.000 für die Herz-OP seiner Tochter?
Was für euch jetzt mega abstrakt klingt, sind ausgedachte Geschichten von Betrügern, die unter falscher Identität Betroffene abzocken wollen. Dafür benutzen sie bis heute Clemens Fotos. Aber kurz zurück. 2020 ändert sich Clemens Leben quasi von heute auf morgen. Da landet diese Nachricht einer fremden Frau in seinen Instagram-DMs.
Hier, deine Bilder werden für XY missbraucht. Also ich wurde damit angeschrieben und meine erste Reaktion war, ich habe mich erstmal entschuldigt. So, ich habe gesagt, ich habe damit nichts zu tun, ich weiß auch nicht, was das ist. Weil dann aber auf die nächsten Tage dann mehrere Nachrichten immer wieder von verschiedenen Frauen kamen und plötzlich auch, erst war es deutschsprachiger Raum und plötzlich kamen Personen, ich sag mal aus den USA weiß ich noch und irgendwo aus Vietnam oder so. Also plötzlich ist alles rausgespudelt. Aber es war wirklich so eine Achterbahn an Gefühlen von Angst über, ich habe keine Chance, irgendwas zu machen.
Du warst so schnell in so einer Resignation.
Ganz schnell, ja. Ich kann dir nicht mehr sagen, ob es Tage oder Wochen waren, aber es war ganz schnell klar, ich habe keine Macht.
Keine Handhabe.
Ja. Also ich bin dem quasi ausgeliefert. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly. Trying to silence me. My anxiety can't shake it off of me.
Somebody's watching me. Wir sitzen zusammen bei Clemens auf dem Sofa und scrollen gemeinsam durch seine DMs auf Instagram. Vermutlich der intimste Moment, den wir bisher hatten, weil ich das sonst bei Fremden niemals machen würde.
Was würdest du sagen, wie viele Nachrichten bekommst du so im Schnitt?
Es gab Tage, da haben sich über 20 Leute gemeldet.
Viele haben erst mit Fake-Profilen auf TikTok, Tinder oder WhatsApp Kontakt und finden dann doch irgendwann Clemens echtes Instagram-Profil. Manche sind ganz normale Kontaktanfragen. Andere klingen wütend, verzweifelt, dass sich ihr vermeintliches Match nicht mehr meldet.
Du kriegst extrem emotionale Nachrichten und du sitzt hier und isst dein Käsebrot und hast null Emotionen bei dem, was du gerade liest. Also man selbst blendet das ja aus, weil man sonst kann man nicht weiterleben. Das ist ja halt, jeden Tag müsste ich mich mit dem Zeug beschäftigen.
Ich habe 2.000 verloren. Mir wurde gesagt, das sei für deine Mom, die im Krankenhaus liegt.
Bitte, Clemens, für meine mentale Gesundheit. Sag mir, ob wir jemals wirklich in Kontakt standen.
Die Scammer haben mich glauben lassen, dass ich mit dir rede und mit dir in einer Beziehung bin.
Aber du hast mir doch zum Geburtstag Blumen geschickt.
Bitte blockier mich nicht, sondern sag mir die Wahrheit.
Schämst du dich eigentlich nicht?
Ich liebe dich, Clemo.
Clemens legt sein Handy schnell wieder weg. Wie viele Nachrichten er mittlerweile bekommen hat oder um welche Summen es da insgesamt geht, weiß er schon lange nicht mehr. Erstmal eine rauchen zum Runterkommen.
Ja, ich fühle gar nichts, ja, ich fühle mich stumpf. Kein Feeling in mein Herz und kein Wort aus meinem Mund.
Ich kenne dich ja hauptsächlich durch Social Media und ja. Da würde ich schon sagen, dass du immer sehr gut gekleidet bist. So, deine Haare sind immer fresh.
Die meisten der Fotos auf seinem Instagram sehen super professionell aus. Clemens hat ungefähr 60.000 Follower. Sein Profil ist öffentlich. Er hat auffällig viele Likes und Kommentare. Vor allem von Frauen, die Flirty-Emojis oder Komplimente verteilen.
Das ist natürlich komisch, weil man immer nur positives Feedback bekommen hat, sich jetzt irgendwie selbst zu beschreiben, aber...
Ja, natürlich ist es auch schwierig.
Vor allem, wenn man jetzt gerade so in so einer...
Okay, also ist da eine große Diskrepanz eigentlich zwischen dem, wie du dich fühlst und wie du wahrgenommen wirst.
Ja, also wie ich auch immer noch wahrgenommen werde. So, das nervt dann auch manchmal so, wenn Leute sagen... Schreiben, oh, toller Körper. Und ich denke, ich war seit 6 Monaten nicht beim Sport, also ich sehe aus wie ein Sack Schrauben. Ich sag mal so, ich habe aufgrund vieler Sachen, die so in der Kindheit passiert sind, ein relativ, so bist gar kein Selbstwert. Und deswegen kommen ganz viele Sachen, die ich mache oder gemacht habe, einfach aus dem Grund, weil ich irgendwie viel mehr Bestätigung brauche als andere Menschen.
Ist das nicht etwas, warum wir alle irgendwie auch Social Media nutzen, um gesehen zu werden? Und ganz ehrlich, es fühlt sich schon gut an, viele Likes zu bekommen. Aber nur, dass Clemens gut aussieht und mir Model-Vibes gibt, kann ja nicht der alleinige Grund sein, weshalb seine Fotos geklaut werden. Warum also passiert es ausgerechnet ihm?
Die Idee ist vermutlich, dass man sich ein Profil sucht, das Vertrauen schafft. Also diese Täter geben sich häufig als Ingenieure aus, als Architekten, Konstrukteure, als Ärzte, aber auch ganz oft halt natürlich dann als Soldaten, weil die Uniform an sich halt ein vertrauenswürdiges Aussehen verleiht.
Das ist Michael Rupp, Polizist. Außerdem ist er ehrenamtlicher Berater beim Weißen Ring. Und hey, beim Wort Soldat sind wir natürlich hellhörig geworden. Auf Clemens Instagram gibt's nämlich Fotos von ihm in Bundeswehruniform und sogar bei Auslandseinsätzen. Aber was macht man jetzt, wenn die eigenen Fotos zum Liebesbetrug missbraucht werden?
Anzeige erstatten, diese Fake-Profile den Betreibern melden, Hilfe suchen tatsächlich, wenn man entsprechende Betreuung braucht, wenn man merkt, man kommt mit der Situation nicht zurecht. Und da ist ganz gut, sich an eine zentrale Stelle wie dem Weißen Ring wenden zu können, an die Polizei, die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, um dann dort zumindest gesagt zu bekommen, wo man Hilfe finden kann.
Auch Betroffene von Love-Scamming bekommen Hilfe bei RUB. Also Menschen, die auf die Fake-Profile reinfallen, die ihnen die große Liebe vorspielen, um an ihre Kohle zu kommen. Mittlerweile ist das ein ziemlich fettes Business für Kriminelle geworden. Das bestätigen auch alle 16 Landeskriminalämter. Die mussten wir übrigens einzeln anfragen, weil Love-Scamming nicht gesondert in der polizeilichen Kriminalstatistik aufgeführt wird. In NRW, wo Clemens lebt, gab es folgende Zahlen für 2023. 500 Fälle wurden registriert mit insgesamt 6 Millionen Euro Schaden. Vereinzelt ging es um Summen im 4- bis 6-stelligen Bereich. Die LKAs gehen außerdem von einer hohen Dunkelziffer aus, weil bestimmt nicht alle Betroffenen Anzeige erstatten, auch aus Scham. Und dann ist da Clemens. Er steht auf der anderen Seite. Irgendjemand verwendet seine Fotos für solche Scamming-Profile. Clemens hat zwar kein Geld verloren, sich aber überlegt, wegen der geklauten Fotos Anzeige zu erstatten.
Aber es war sehr, sehr schnell klar, auch als ich bei der Polizei war. Und die Aussichten auf Klärung können natürlich eine Anzeige aufgeben, aber die werden nichts verlaufen.
Das liegt daran, dass die Täter unbekannt bleiben und vielleicht gar nicht von Deutschland aus agieren. Sieht also schlecht aus für die Strafverfolgung. DMs von fremden Menschen, die einem vorwerfen, man hätte sie ausgenommen. Das ist schon schlimm genug. Aber was, wenn es nicht dabei bleibt und dich die Probleme sogar in den Urlaub verfolgen?
Ich habe auf Mallorca jemanden kennengelernt, die mich so angeguckt hat. Und dann sage ich, ist irgendwas? Irgendwas ist also so auffällig gestartet.
Kennen
und dann
wir
sagt,
uns, ja.
Dann sagt sie, wir schreiben seit 3 Wochen bei Bumble. Und dann sage ich, das glaube ich nicht, ich habe gar keinen Bumble.
Ein Zufall. Clemens kann die Frau aufklären. Aber Leute, bei Zufällen soll es nicht bleiben. Clemens, Celine und ich haben erstmal genug gesessen und geredet.
Ich glaube, es sind jetzt irgendwie 3 Minuten Fußweg zu dir nach Hause. Einfach nur noch ins Viertel rein und dann stehst du ja schon fast vor der Tür. Okay.
Ich hatte halt, wie gesagt, Kopfhörer auf. Es war schon dunkel, sage ich mal.
Ja.
Zumindest so Dämmerung.
Wir bleiben an einer Straße in der Nähe seiner Wohnung stehen. Genau hier ist es letztes Jahr an einem Novemberabend passiert. Plötzlich hält ein schwarzer Mietwagen neben ihm.
Das Fenster war schon unten, ich habe noch nichts gehört und dann habe ich halt den Kopfhörer runtergenommen und gefragt, was los ist. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, weil die erste Frage war, sie guckte und dann hat sie gesagt, du erkennst mich gar nicht, ne?
Nee, natürlich nicht. Für Clemens ist die Frau, die ihn da auf Englisch angesprochen hat, eine Fremde.
Und was war es für eine Person? Also war die 20, 60?
Vielleicht Anfang 40, Ende 30. War super nett. Natürlich irgendwie verstört. So.
Und sie war alleine unterwegs?
War alleine unterwegs. Dann habe ich ihr halt auf Englisch geantwortet und habe gesagt, nee, wer bist du denn?
Die Frau schreibt monatelang mit einem Fake-Profil, denkt, sie sei mit Clemens in einer Beziehung. Über Instagram findet sie den echten Clemens. Der hat seinen Wohnort in seiner Story getaggt. Die Frau versucht, Kontakt aufzunehmen, vergeblich. Kurzerhand reist sie von Kanada nach Deutschland. Und da wären wir.
Und dann hat sie sich plötzlich immer wieder entschuldigt. So, natürlich ist das krass, also auch für mich war das krass, brauche ich jetzt hier nicht irgendwie so auf cool zu tun. Ich hatte natürlich auch hier also Herzrasen und habe ihr dann nochmal die Situation erklärt, also was dahinter steckt, also warum das passiert, dass sie sich bei mir nicht entschuldigen muss, ich mich bei ihr nicht entschuldigen kann. Ich glaube, mir tut natürlich diese ganze Geschichte an sich leid, aber ich habe damit nichts zu tun.
Clemens verabschiedet sich von der Frau, will so schnell wie möglich nach Hause, einfach weg, kommt aber nur ein paar Meter weit.
Vor dem Zaun da hinten stand in so ein weißes Pflegedienstauto, so ein kleines. In dem Moment ist ein Auto hier reingefahren, war es ja dunkel, weil ich konnte nicht sehen, welches Auto das war. Und hing dann halt wie so ein Idiot hinter dem Auto, abgeduckt. So in dieser, ich sag mal, doch Stresssituation wollte ich dann halt trotzdem nicht, dass sie weiß, wo ich wohne.
Clemens bleibt in seinem Versteck, bis er sich sicher ist, dass ihn niemand sucht. Erst dann macht er sich auf den Weg nach Hause.
bist du dann alles aber aufmerksamer so durch die Straßen gelaufen, dass du eher so dachtest, oh, Mietwagen, oh, da ist die nächste Person, die kommt?
Obwohl, ich weiß es gar nicht so 100%. Also, weil manchmal sind so Sachen, dass ich an irgendwas gucke, ob... aber es ist wahrscheinlich eher... Also ich versuche es mehr oder weniger auszublenden. Das klappt aber nicht immer.
Also ganz ehrlich, wenn mir sowas passiert wäre, wäre ich umgezogen. Clemens nicht.
So, und dann bist du ja nach Hause reingekommen. Und was war dann der Punkt, dass du auch ihre Nachrichten dann gesehen hast? Das habe ich nämlich gefragt. Also du hast ja ihre Nachrichten vorher gar nicht gelesen gehabt.
Sie hatte schon mal irgendwie 2 Monate vorher geschrieben. Das habe ich auch gelesen. Und danach habe ich mich aber für diesen Chat in Anführungszeichen nicht mehr interessiert. Dann bin ich meine Nachrichten durchgegangen. Okay, dann muss sie ja irgendwie Kontakt zu mir aufgenommen haben.
Und das hat sie, gleich nach ihrem Aufeinandertreffen.
Hey Clemens, sorry, dass ich störe. Ich bin die Frau aus Kanada, die dich heute auf der Straße angesprochen hat. Ich war geschockt, dich in echt zu sehen und zu checken, dass du mich überhaupt nicht kennst. Könnten wir uns morgen noch mal kurz sehen, um zu sprechen? Ich habe ein paar Fragen und vielleicht kannst du sie mir beantworten. Ich bin extra den weiten Weg hierher gekommen, weil jemand gesagt hat, er ist du.
Die schreibt immer noch.
Die schreibt dir immer noch. Ja,
also nicht bombardementmäßig. Ich merke dann, wenn dann mal nach einer längeren Zeit, so nach 2 Wochen wieder eine Nachricht kommt, merke ich, ah, sie war 2 Wochen weg.
Clemens will keinen Kontakt, auch um sich selbst zu schützen. Wir haben die Frau über Instagram kontaktiert und hätten gerne ihre Seite gehört. Sie hat uns sogar geantwortet, wollte sich aber dazu nicht äußern. Wenn man den Nachrichten, die Clemens bekommt, Glauben schenken will, führen die Fake-Profile mit seinem Gesicht zu Beziehungsdramen. Clemens bekommt Morddrohungen aus Brasilien von einem Mann, mit dessen Frau er monatelang geschrieben haben soll. Und es gibt Fake-Pässe und Führerscheine mit seinen Fotos in den Vereinigten Staaten. Davon hat er uns Screenshots geschickt. Überprüfen konnten wir das leider nicht. Clemens Gesicht geht um die ganze Welt. Klingt wie der Plot einer Krimireihe, beeinflusst aber sein echtes Leben, seinen Alltag und sogar die Menschen in seinem direkten Umfeld. Denn auch die bekommen verzweifelte Nachrichten mit Fragen zu Clemens.
Meine Schwester, engere Freunde werden auch belästigt. Ich werde auch bei allen möglichen Profilen angeschrieben. Auf meinem Soundcloud-Profil wurde ich angeschrieben.
Meistens melden sich die Leute, die gescammt wurden beim Weißen Ring. Aber Michael Rupp berät auch die, denen es geht wie Clemens.
Sie werden teilweise beleidigt, sie werden bedroht. Ihnen werden Zahlungsforderungen zugesandt, Anwälte melden sich. Also das belastet sehr und verunsichert natürlich auch, wenn er sich dazu in der Lage fühlt, den Opfer zu antworten und zu sagen, Leute, ich bin auch selbst Opfer geworden, meine Daten wurden missbräuchlich benutzt, dann ist das okay. Wenn es in diesen Bereich reingeht, Bedrohung, Beleidigung, würde ich den Kontakt abbrechen.
Also Rupp empfiehlt Betroffenen, sich einfach rauszunehmen. Trotzdem stelle ich mir das wahnsinnig belastend vor. Was Clemens hilft, mit dem Ganzen umzugehen, ist, darüber zu sprechen. Das macht er per Videocall mit seinem Freund Tim. Der war auch mal bei der Bundeswehr. Darüber kennen die beiden sich. Und no joke. Auch Tim erzählt uns, dass mit seinen Fotos gescammt wird.
Ihr habt ja schon mega viele Gemeinsamkeiten und halt vor allem auch dieses Schicksal, sag ich mal, dass ihr ja auch beide so ein bisschen ja fast damit abgeschlossen habt, dass ihr sagt, ja, es ist jetzt so, ich kann nichts machen. Inwieweit verbindet euch das?
Ja, ich kenne persönlich keinen Menschen, dem das auch so geht wie mir.
Dass das bestimmt in irgendeiner Art und Weise jetzt schon irgendwo emotional ein bisschen zusammengeschweißt hat, würde ich behaupten. Ja.
Und wenn wir uns nochmal an das erinnern, was Michael Rupp erzählt hat, passt auch Tim als Ex-Soldat perfekt ins Raster der Scammer. Auf seinem Instagram-Profil zeigt er sich nämlich mal im Fitnessstudio, oberkörperfrei vorm Spiegel, mal in Uniform mit Barett. Er hat um die 300.000 Follower. Genau wie Clemens ist sein Profil öffentlich, heißt, jeder hat Zugriff auf seine Fotos. Aber warum haben die beiden überhaupt noch Bock auf Öffentlichkeit und ihre Profile nicht längst auf privat gestellt?
Man hat ja nichts falsch gemacht und möchte sich eigentlich den Umgang, den man vorhatte, nicht dadurch jetzt einschränken.
Genau, das ist ja diese Täter-Opfer-Umkehr. Warum soll ich jetzt mir den Umgang einschränken lassen? Natürlich wäre es besser, wenn ich einfach alles lösche. Aber die Profile, die Bilder, die existieren ja weiter und werden auch weiter wahrscheinlich benutzt, um diese Dinge einfach zu tun. Ob ich jetzt da bin oder nicht.
They not like us. 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 They not like us.
Okay, was jetzt? Social Media komplett canceln ergibt keinen Sinn. Verstehe ich, weil die Bilder sind eh schon im Netz.
Die einzige Möglichkeit, wie man das Ganze stoppen kann, ist irgendeine Art von Identifikation, also dass die Leute mit irgendwas rechnen müssen, wenn sie Straftaten im Internet begehen. Weil es ist ja heute, kann ich mich ja jetzt mit irgendeinem Profil anmelden. Keine Ahnung, ich kann ja Meister Propper sein, ich kann der Weihnachtsmann sein, ich kann aber auch ich sein oder mein Nachbar mit seinen Bildern.
Wäre das die Lösung? Wir haben uns mit Luise Görlach unterhalten.
Wenn ich sage, dass ich Datenschützerin bin, dann laufen Leute immer schreiend weg. Deswegen sage ich das nicht, sondern ich sage dann, ich bin Trainerin für digitale Selbstverteidigung. Das klingt viel cooler, ist genau dasselbe.
Sie gibt Workshops zu allem, was mit digitalen Medien zu tun hat und sensibilisiert Menschen, sich sicher im Netz zu bewegen.
Meta ist nicht besonders gut darin, die Nutzenden zu schützen vor Datenmissbrauch. Es wird eben nicht im Voraus über das Missbrauchspotenzial nachgedacht.
Wir haben Meta selbst nochmal angehauen. Wie gehen die eigentlich gegen solche Fake-Profile vor? Obwohl Instagram schon seit 2012 zu Meta gehört, gibt's noch gar keine Möglichkeit, Zahlen zu erheben. Für Facebook schon. Da gab es allein von Juli bis September 2024 1,1 Milliarden Fake-Accounts, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden. Zum Vergleich: Das ist mehr als doppelt so viel, wie Menschen in der EU leben. Natürlich haben diese Fake-Accounts nicht alle automatisch betrügerische Absichten. Aber trotzdem, ich kann ungehindert Fake-Profile erstellen, ohne meine Identität nachweisen zu müssen. Egal, ob für Love-Scamming oder irgendeinen anderen Zweck.
Es wird ja immer wieder darüber diskutiert, ob man das mit einem Ausweis verknüpft. Ist jetzt aus Datenschutzperspektive auch nicht so super gut, aber dann würde es weniger Profile geben. Also es ist ein möglicher Ansatz.
Luise nimmt nicht nur Meta in die Verantwortung, sondern auch die Politik muss liefern, wenn es nach ihr geht.
Aktuell ist es ja so, dass es keinen eigenen Strafbestand für Identitätsdiebstahl gibt. Das wäre zum Beispiel ein guter Anfang, damit einfach zu beginnen. Das erhöht zum einen die Sensibilisierung. Das heißt, wir alle sind dann einfach mehr darüber im Bilde, wie kann sowas passieren. Aber es wäre dann eben auch eine Möglichkeit, mit der Polizei ganz gezielt daran zu arbeiten, okay, wie gehen wir jetzt vor? Ich würde mir einfach sehr wünschen, dass wir da politisch weiter in diese Richtung gehen.
Okay, aber dass die Politik oder Tech-Imperien wie Meta morgen etwas verändern, ist vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich. Was bedeutet das aber für uns? Sollten wir aufhören zu posten?
Ich denke, aufhören, etwas zu posten, ist nicht praktikabel, weil es da natürlich dieser alte Kampf zwischen Privatsphäre und Teilhabe ist. Also wir wollen natürlich alle mitmachen und Social Media bietet tolle Möglichkeiten, uns zu vernetzen. Deswegen würde ich gar nicht davon abraten, aber einfach ein bisschen achtsamer an die Sache rangehen und eben zum Beispiel Profil auf Privat stellen oder sich ein bisschen besser überlegen, welche Informationen man über sich preisgibt, weil es das natürlich Scammern viel, viel schwerer macht, dann sich eine Geschichte auszudenken und so eine Person zu konstruieren, wenn man möglichst wenig Futter einfach liefert dafür. Und am besten geschützt sind nun mal die Daten, die gar nicht erst entstehen.
Das gibt mir schon zu denken. Ich bin auf meinen Social-Media-Profilen bisher auch öffentlich. Aber für Clemens kommt der Ratschlag etwas zu spät. Selbst wenn er jetzt alles auf Privat stellen oder sogar sein Instagram-Profil löschen würde, die Kopien von seinen Fotos schwirren durchs Netz.
Also was sind die Reaktionen von den Leuten, mit denen du wirklich in Kontakt bist?
Ich muss immer sehr viel erklären und ich bin echt müde. Deswegen habe ich auch zurzeit überhaupt keinen Kontakt irgendwie zu neuen Menschen. Weil ich muss es ja trotzdem erwähnen und ich verstehe das auch. Deswegen mache ich es ja auch aktiv. Aber man sieht vielleicht mir die Verzweiflung nicht an, aber sie ist ja trotzdem da, weil man muss jedes Mal wieder neu erklären.
Und wie soll man das bitte machen? Hey, hallo, nicht wundern, falls du 30 Fake-Profile von mir auf TikTok oder Bumble findest. Also mir wäre das ehrlich gesagt auch viel zu blöd.
Ich bin nicht Teil des Systems, ich bin Teil der Opferrolle. Natürlich nicht finanziell oder sonst irgendwas, aber mein Leben hat sich dadurch trotzdem geändert. Beziehungsweise ich habe immer das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen für eine Sache, für die ich mich definitiv nicht rechtfertigen muss. Mic drop.
Alle Märchen sind gelogen. Die Sterne, die wir sehen, sind schon lange tot. Ich schau trotzdem nur nach oben. Ich finde, die Welt sind oft zu groß. Immer zwei Fuß breit über Boden zur Sicherheit. Bei jedem Schritt, ich hoffe, es ist nicht mehr weit.
Fair enough. Also Leute, um ehrlich zu sein, ich habe das alles am Anfang nicht geglaubt. Dann hat Clemens uns einen riesigen Berg Screenshots und Videos von Nachrichtenverläufen geschickt. Und das hat uns bis jetzt nicht mehr losgelassen. Fakt ist, Love Scamming ist extrem belastend. Für die, die Geld verlieren und sich in Fakes verlieben. Und für die, mit deren Fotos betrogen wird. Clemens hat selbst die Initiative ergriffen und klärt über sein Instagram-Profil auf, teilt seine Gedanken und weist auf Fakes hin. Zwischendurch hat er sein Profil immer wieder deaktiviert. Trotzdem, wir sollten nicht vergessen, bei wem die eigentliche Verantwortung liegt. Side-Eye auf die großen Player, Politik und Tech-Unternehmen. Danke, dass ihr euch vom Datenschutz nicht habt abschrecken lassen.
Und fürs Zuhören.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, abonniert das Y-Kollektiv oder gebt uns eine Bewertung, damit andere uns besser finden können. Wir freuen uns über Feedback und Kritik an y-podcast@ard.de. Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Oder schickt uns eine Nachricht bei Instagram. In 2 Wochen gibt's hier eine neue Folge. Falls ihr bis dahin nicht genug habt, empfehlen wir euch noch diesen Podcast. Obsessed, Döner Papers. Ihr habt ihn bestimmt auch schon mal in der Hand gehabt. Den Dönermann mit Kochmütze, Schnurrbart und riesigem Dönerspieß. Mehr als 1 Milliarde Döner werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Und von fast jeder Dönertüte lächelt er uns entgegen. Aber es gibt ein Geheimnis. Niemand weiß, wer ihn gezeichnet hat. Wer steckt hinter dem Döner-Logo? Das will Podcast-Host Aileen Doan unbedingt rausfinden. In 6 Folgen fragt sie sich durch ganz Dönerland, taucht ab in Rabbit Holes und lernt viel über den Struggle der Gastarbeiter. Und am Ende, so viel dürfen wir spoilern, findet sie als erste Journalistin überhaupt heraus, wer das Döner-Logo gezeichnet hat. Alle Folgen von Obsessed, Döner Papers, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Y-Kollektiv, der Podcast. Eine Produktion von Radio Bremen für die ARD.